Weiterbau und ein Wortraum aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 30 bis 40. Hebräer 11, die Verse 30 bis 40. Da heißt es wie folgt. Durch den Glauben fiel die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Wir wollen aber kurz still. Ja, lieber Vater Himmel, im Namen Jesu, bitten wir dich jetzt um die Leitung und Führung durch deinen guten Heiligen Geist, durch dein Wort, schließ es uns auf, gib mir die nötige Kraft dazu, in den Freimut und gib uns allen anderen offene Herzen, damit wir hören, was du uns zu sagen hast. Lass wirken deinen guten Heiligen Geist an den Herzen der Geschwister, damit jeder seine geistliche Nahrung auch jetzt für die neue kommende Woche bekommt. Amen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, bei meiner letzten Predigt, das ist schon ein bisschen länger her, im Februar, haben wir uns den Glauben Abrahams vor Augen geführt und was wir daraus lernen können. Heute wollen wir aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes anhand zahlreicher alttestamentlichen Beispiele betrachten, was Glaube ist und was Glaube erreicht. Dabei hat der Verfasser des Hebräerbriefes Männer der Urgeschichte wie Noah ebenso erwähnt wie Erzväter und Mose, den maßgeblichen Propheten des Alten Bundes. Und dann erwähnt er die Eroberung Jerichos und in diesem Zusammenhang die Hure Rahab. Aber dann bemerkte er, dass er wollte das ganze Alte Testament an dieser Stelle ausschöpfen, dass das den Rahmen seines Briefes hier sprengen würde, wenn er sagt, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Also wollen wir heute Morgen versuchen, dem Gedankengang des Verfassers zu folgen. Und wir werden dann feststellen, dass er einerseits große, positive Ereignisse als Frucht des Glaubens anführt, aber dann und unerwarteterweise auch negative Ereignisse, wie Leiden, Entbehrung und Tod. Beides also kann er hier in diesem Brief als Frucht des Glaubens erkennen. Nun, die positiven Ereignisse des Glaubens ist, wie wir hören, die Eroberung der Stadt Jericho. Sie war menschlich gesehen ein seltsames Unterfangen. Diese uralte Stadt im Jordanland war mit einer dicken Mauer befestigt und dementsprechend auch gut bewacht. Und wir wollen uns zurückerinnern an Josua, der nach dem Tod Moses die Führung des Gottesvolkes übernommen hat. Schickte zwei Spione heraus, um zu erkunden, was sie in Jericho erwarten würde. Nun sind die beiden Spione, suchten eine Übernachtungsmöglichkeit und kamen dadurch in das Haus der Hure namens Rahab, das nämlich direkt an der Stadtmauer stand. Und Rahab versteckte dann die Männer auf dem Dachboden ihres Hauses und teilte ihnen dann Folgendes mit, aus dem Buch Josua, Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch hier, als ihr aus Ägypten zog und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist auch oben im Himmel und unten auf der Erde. Das war hier ein schönes Bekenntnis der Rahab für ihren Glauben an den Gott Israels. Und an dieser Glaube motivierte sie, die beiden Spionen nicht zu verraten, sondern ihr sicheres Geleit zu ermöglichen, obwohl sie von den Wachen besucht wurde. Und wie wir wissen, entwich sie die beiden Spione ja dann bei Nacht an einem roten Seil über die Stadtmauer in die Freiheit. Die Oberen Jerichos aber begann, indem Israel bei den fest verschlossenen Toren sprach. Und wie sollten nun die Israeliten diese Stadt erobern? Nun, Folgendes sagte Gott zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal und tue so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen für den Lade her. Und am 7. Tag zieht 7 Mal um die Stadt. Und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen und ein jeder stracks vor sich hin. So lautete die Zusage Gottes hier an Josua. Und somit war sie der unmittelbare Anlass, eben Gott zu glauben. Denn militärisch gesehen war der Umzug mit der Bundeslade und Posaunenschau schon ein seltsamer Aufzug. Aber es sollte deutlich werden, an diesem, was Gott hier befahl, dass es nicht auf die militärische Stärke oder Taktik ankam des israelischen Heeres, die Stadt zu feiern eingeführt, sondern am Ende um Gott selbst. Gott selbst würde die Stadt zu feiern. Und so mussten die israelischen Kriegsmänner damals eben im Glauben an diese Zusage Gottes in mehreren Umläufen um die Stadt herumziehen, um sie dann, nachdem vor Gott vielleicht durch ein Erdbeben verursachten Fall, die Mauern zu erobern. Indes blieb Hannah und ihre Verwandten in ihrem Leben und Rahab kam zum Volk Israel hinzu. Ja, sie wurde die Frau eines gewissen Salmann, eines Vorfahren des späteren König Davids. Und da wir nun wissen, dass unser Herr Jesus Christus aus dieser Linie Davids stammt, folglich stammt er auch aus der Linie der Hure Rahab. Und hier haben wir schon die Vorbotschaft vom Evangelium, dass Gott die Welt geliebt hat, dass auch niemand von seinen Erwählten vom Heil ausgeschlossen ist. Das leuchtet hier bereits im Leben der Rahab kräftig durch. Und an ihr sollen wir erkennen, wie durch den Glauben auch ein tief in Sünde verstrickter Mensch gerettet und in den Heilsplan Gottes mit hineingenommen worden. Einfach wunderbar. So wie wir dieses Beispiel im Alten Testament an der Hure Rahab haben, so haben wir auch ein Beispiel im Alten Testament. Wir alle denken dabei, denke ich mal hoffentlich mal an den Apostel Paulus, wie er von Saulus zum Paulus wurde, vom Verfolger der Christen zum Verkündiger des Evangeliums für die Christen. Er war ernannt zu diesem Dienst. Aber kommen wir zurück zu den damaligen Begebenheiten. Nachdem also Israel das Land Kanaan erobert hatte und dann eines Tages auch Josua gestorben war, kam mir bekanntlich bis in die Zeit der Richter. Und das war eine Zeit des stetigen Abfalls von Gott und der Verehrung der kanäischen Fruchtbarkeitsgötzen. Und da das Volk seinen Gott nicht suchte, erfuhr es von ihm auch, logischerweise, keine Hilfe. Andere Völker fielen, oder das Volk das vorher raubten und morderten ihn. Wenn die Not am größten war, kehrten sich die Israeliten dann auch wieder zu Gott zu und Gott gab ihnen die sogenannten Richter. Von ihnen heißt es in Richter 12, Vers 18, wenn aber der Herr ihn Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sich aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklang über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Das heißt nicht umsonst, Not lehrt Beten. Und der Verfasser unseres Predigtexts nennt uns hier einige Namen. Gideon, Kant, besiegte die Midianiter und Amalekiter, die in großer Zahl gegen Israel auch zu Felde zogen. Und er stand an einer lächerlich geringen Zahl von 300 Soldaten und mit Fackeln und mit Lärm gingen sie ihnen entgegen. Warum? Könnte man noch fragen. Nun, Gott hat den Gideon berufen und ihm die Zusage in Richter 7, Vers 9 gegeben, steh auf und gehe hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Auch hier wieder, das Vertrauen auf diese Zusage ließ diesen Richter auch mit wenigen Männern das feindliche Herr angreifen und musste von der Richterin Deborah aufgefordert werden, gegen die Kanaaniter zu kämpfen. Jaharim, der König der Kanaaniter, hatte unter dem Oberbefehl eines gewissen Sisera eine große Menge von 900 eisernen Wagen zum Kampf gegen Israel geboten. Und so teilte Deborah Barak die Zusage Gottes hiermit auf. Das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. Und wie wir wissen, wurde das Jahr der Kanaaniter vernichtet. Und dann denken wir noch an Samson, der immer wieder durchbrochene Geschichten auffiel, wird er ebenfalls als Mann des Glaubens angeführt, mit zum Teil spekulativen Aktionen kämpfte er gegen die Philister. Jephtha kam auf Bitten von den Ältesten der Stadt Gilead zu seinem Richteramt. Sie wurden dann von den Ammonitern bedrängt. In der Konfrontation mit dieser äußerte sich sein Glauben mit den Worten: Der Herr, der da Richter ist, richtet heute zwischen Israel und den Ammonitern. Und in diesem Glauben übernahm er bekanntlich auch den Krieg. Des Weiteren, in der Verfassung unseres Briefes, auch der König David, die Propheten Samuel als Zeugen des Glaubens. Und über diese beiden Männer Gottes wird im Alten Testament, wie wir bekanntlich wissen, sehr viel berichtet. Wobei auch über Schwächen und Sünden nicht verschwiegen werden, vor allem bei David. Aber sie alle lebten und handelten im Glauben an die Zusagen Gottes. Und Gott gab ihnen nach ihrem Glauben. Nun fasst der Verfasser unseren Text zusammen, welche Erfahrungen die Männer und Frauen des Alten Bundes durch den Glauben machen konnten. Es würde nun zu weit führen, wollten wir hier für jede dieser Aussage eine alte testamentliche Belegstelle anführen. Nachdem wir nun von diesen Glaubensbeispielen gehört haben, ist es von einer sehr großen und besonderen Bedeutung, dass der Verfasser des Briefes nicht nur die aus menschlicher Sicht positiven Wirkungen des Glaubens anführt, sondern ganz realistisch auch die aus menschlicher Sicht wohlgemerkt negativ. Denn wir erinnern uns, der Glaube von den Männern Gottes fand selbst in Gottes Volk nicht immer Akzeptanz. Im Gegenteil, oft hatten sie mit dem direkten Widerstand des Volkes oder der Regierung zu tun. Wir kennen den gottlosen König Ahab und seine Frau Isabel. Sie bekämpften regelmäßig den rechtmäßigen Gottesdienst und befürworten den sogenannten Wahrheitskult. Und wie erging es dabei den rechtmäßigen Dienern Gottes? Dazu ist zu lesen in 1. Könige 18,4, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Fassen wir mal zusammen. Viele wurden getötet, während 100 andere in Erdlöchern hausten und von Obadja notdürftig versorgt wurden. Also zahlten alle einen hohen Preis für ihre Treue zu Gott. Wir sehen an diesen Aussagen, dass Leid und Verfolgung der Gläubigen schon im Alten Testament geschah, und zwar gerade innerhalb des Volkes Gottes.
Das wiederum zeigt uns, dass Israel als Volk Gottes nicht bedeutete, dass jeder Jude gerettet worden wäre. Im Gegenteil. Es gab zu aller Zeit solche, die nicht an Gott glaubten und die, je nach Gelegenheit, die Gottesfürchtigen bedrängen. Besonders gerade die Propheten als Stimme Gottes im Volk waren Zielscheibe dieser Bedrängnis und Verfolgung. Es war ihr Glaube an die Zusagen Gottes und ihre Treue zu seinem Wort, das ihre Predigten kennzeichnete und bei vielen Anstoß erregte und auch nachher zu Anfeindungen führte. Dabei denken wir auch an unseren Herrn Jesus Christus. Auch er musste klagen, in Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Und von daher ist es ja im Grunde erschreckend und traurig, dass gerade das Gottesvolk im Alten Bund am rechten Glauben Anstoß nahm. Ihn verurteilte und seine Vertreter verfolgte. Und dass Gott diesem gottlosen Treiben seines Volkes nun ein Ende machen würde, macht unser Herr Jesus Christus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 klar. Denn die Erfahrung von Tod, Leid und Diskriminierung ist also auch für uns Christen heute nicht fremd. Viele haben im Laufe der Kirchengeschichte Leid und Tod erfahren um ihres Glaubens willen. Die frühe Christenheit sah sich in den ersten drei Jahrhunderten einem heidnischen und dem Christentum oft feindlich gesonnenen Staat immer wieder gegenüber. Verfolgung gab es in mehreren Wellen, und nach dem Konstantin durch das sogenannte Toleranz-Edikt von Weimar im Jahre 313, das Christentum zu einer erlaubten Religion machte, war auch dadurch die Konfrontation zwischen Christen und Heiden nicht beendet. Dann im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich innerhalb der Kirche das Papsttum. Und mit ihm hohe Ansprüche im Blick auf Politik, Kirche und Gesellschaft. Und hinzu kam die Übernahme vieler heidnischer Anschauungen und Bräuche. Rechter Glaube, der aus dem Evangelium kam, wurde zurückgedrängt zugunsten der Unterwerfung unter dem Papst. Und der Gipfel war dann letztendlich die Verfolgung und Hinrichtung rechter Christen im Namen der Inquisition, die insbesondere in der Gegenreformation ihren Höhepunkt fand. Und wir merken hier, selbst heute in der Gegenwart gibt es totalitäre Staaten, die Christen in Gefängnisse und Arbeitslager stecken, wenn sie sie nicht gleich umbringen. Oder in vielen muslimischen Ländern werden heute Kirchen und Gemeinden zerstört und die dort lebenden Geschwister auch mit dem Tode bedroht. Und von solchen Christen gilt hier das Wort, dass die Welt ihrer nicht wert ist. Denn sie ziehen es vor, in Christus reich zu sein und den Widerspruch der Welt zu erdulden, als sich zu ihr herabzulassen. Und das jedoch uns an. Das bedeutet für uns, dass wir wachsam sein müssen gegenüber aller Anfeindungen und unbiblischer Lehre. Und noch auf eins will uns der Verfasser dieses Briefes hinweisen und vor allem innerlich vorbereiten, dass wir die vielleicht bereits durchgestandenen Leiden in unserem Leben nicht als das Letzte ansehen. Gott kann auch unseren Weg So gestalten wie bei manchen Glauben der alttestamentlichen Zeit, dass unsere irdische Bahn in Verfeuerung leiden und Martyrium endet. Und dann ist es ganz wichtig für uns, wenn solche Situationen sind. Gerade dann sollen wir wissen, dass unsere Leiden notwendig sind. Ich weiß, das hört sich jetzt mal an. Aber es ist so, und es gehört zum endzeitlichen Vollmaß der Leiden, wie es der Apostel Paulus den Kolossern schreibt. Eben für die Vollendung der Gemeinde. Und das heißt, daran teilzuhaben, ist ein schmerzliches Vorrecht. Aber es bleibt doch ein Vorrecht. Es mag sein, dass manche das Ziel der Herrlichkeit eben dann nur unter Tränen erreichen. Aber was dürfen wir dabei wissen? Wie heißt es doch in Offenbarung 7 und Offenbarung 21? Gott wird alle Tränen in der Herrlichkeit von ihrem Auge abwischen. Das ist die negative Seite des Glaubenslebens. Die Leidenszeit. Oder wie viel hat unser Jesus Christus um unsere Welt gelitten? Er geht leider zum Sterbensweg, zum Kreuz, für deine und meine Sünden. Und der Jesus Christus sagt selber in seinem Wort, wer mir nachfolgt, der nehme mein Kreuz auf sich. Und im Griechischen steht Leidenskreuz. Er nehme sein Leideskreuz auf sich. Und das ist ja heute auch das Problem. Wenn in sogenannten Evangelisationen gesagt wird, Gott ist gut, Gott ist Liebe, auch zu Jesus Christus, dann geht es dir gut, du hast keine Probleme mehr, du wirst vielleicht nicht mehr krank. Ja, Pustekuchen. Wenn nämlich genau das Umgekehrte dann eintritt, dann kommen diese Menschen leider und schlager, weil sie ein völlig falsches Evangelium verkündigt bekommen haben. Denn die Natur von uns Menschen ist, dass wir nichts davon hören wollen, Sünder zu sein. Dass wir in Natur, in unserer Natur gottlos sind, schlecht sind. Das will der natürliche Mensch nicht haben. Aber es ist so, wie uns die Heilige Schrift das zeigt. Nun wäre man ja jetzt völlig verzweifelt, wenn ich jetzt hier den Predigt abbrechen würde, wäre Schluss. Aber der Autor, der Verfasser des Hebräerbriefs, hat noch etwas anderes vor Augen, dass im Alten Bund viele Gläubige, die die Treue Gottes sehr konkret erfahren haben, vor allem weil die Zusagen Gottes sich auf die damalige Gegenwart bezogen. Wie etwa das Land Kanaan, den gleichen Wohlstand für die Gottesfürchtigen oder eben den Sieg im Krieg gegen die Feinde des Gottesvolkes, um auch wohl immer mal diese Beispiele zu nennen. Denn Gott erfüllt seine Zusagen, die er gibt. Und bezeugt damit, dass der Glaube dieser Männer und Frauen damals echt war. Eben, weil sie sich auf ihn alleine verließen. Nicht auf Menschen, sondern auf ihn alleine. Doch dann heißt es in der Schrift, in unserem vierten Text, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Damit sagt unser Text heute Morgen, dass die alttestamentlichen Gläubigen das Heil in Christus ja noch nicht erfahren konnten. Das Heil in Christus aber ist das Unvergängliche. Unbefleckte und unverwerkliche Erbe, wie es der Apostel Petrus formuliert. Das für die Gläubigen des Alten Bundes in der Zukunft lag, klar, war immer nicht bekannt, aber nun doch in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Und so bedeutet diese Wendung in unserem Text, dass die Gläubigen des Alten Bundes mit uns, die wir an Christus glauben, also heute gegenwärtig, Gemeinschaft haben in der Teilhabe an ein und demselben Heil. Darum sollen und können wir sie als Zeuge für die Wahrhaftigkeit Gottes auch heute Morgen hören. Denn der rechte Glaube sieht auch diese unsichtbare Wirklichkeit. Er ist getragen von der Gewissheit dessen, auf das man hofft, und vom Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Paulus sagt uns dazu in Römerbrief Kapitel 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das heißt also, unsere gegenwärtige Bedrängnis ist zeitlich. Und sie motiviert uns zur Hoffnung, die sich auf die Zusage Gottes gründet und schafft. Wie Paulus an die Korinther in seinem zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 18 schreibt, eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles zusammengefasst. Selbst der drohende Tod eines Tages, der über uns kommt, kann die Existenz von uns nicht auslöschen, sondern er hat die Zusage der Auferstehung in einem neuen, herrlichen Leib. Weil nämlich Christus den Tod am Kreuz die Macht genommen hat. Und ihr Lieben, das ist doch der Kern des Evangeliums, wo wir mittendrin sind. Aus Glauben an Gott und unserem Herrn Jesus, der unsere Sündschuld am Kreuz ein für alle Mal sündte, Sündwiegung errettet. Der himmlische Vater rechnet uns die Gerechtigkeit und die Sündlosigkeit seines Sohnes voll und ganz zu. Oder anders ausgedrückt, er schaut durch seinen Sohn, in dem alles wohlgemacht ist, auf uns. Und da wir nun daran sehen, dass es nicht an uns liegt, bis zum Heil der ewigen Herrlichkeit zu kommen, sondern dass er uns durchtragen wird, weil alles von ihm kommt, selbst der Glaube von uns wird uns von ihm geschenkt. Und was ist das doch für ein großes Gnadengeschenk? Wenn wir jeder mal so an sich selber denkt, es würde an ihn selber liegen. Ich denke da nur mal an meine Person. Oh groß, es wäre auch nicht geschehen. Ja. Gut, kommen wir zum Schluss. Wir sehen also anhand unseres heutigen Predigttextes, dass der Glaube also ganz unterschiedliche Gestalt haben kann. Für den einen ist der Weg zum Sieg, zum Erfolg, und für den anderen der Grund für Diskriminierung, Neid und Schuld. Wir dürfen also nicht nur die Erfolgreichen als Glaubenshelden ansehen, sondern auch die, die um ihres Glaubens willen leiden und geduldig ausharren, auch wenn es für sie Nachteile beinhaltet. Ja, wir nennen sogar einen Mann, wie Martin Luther, als einen Mann des Glaubens und als Bahnbrecher für die Sache des Evangeliums annehmen. Aber es war doch nicht der Mensch Martin Luther, der solches vermochte, sondern es war alleine Gott, der zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen einen Mann wie Luther gebrauchte, der damals vor dem Reichstag in Worms trotz des äußeren Drucks und trotz der Bedrohung mit dem Scheiterhaufen den Widerruf seiner Aussagen verweigerte und der für das, was er vom Evangelium erkannt hatte, einstand. Nun könnte man auch sagen, Gott hätte auch einen anderen für diese Aufgabe berufen können. die Juden damals glaubten, die Märtyrer der Formationszeit an Christus, auch wenn ihnen kein positives Los beschieden war, so gilt er. Und sie letztendlich auf dem Scheiterhaufen landen. Aber ihr Sieg im Glauben war, dass sie sich dem Druck, sich von Christus, dem Evangelium loszusagen, nicht beugten, sondern lieber den Tod in Kauf nahmen. Und das gilt im Übrigen auch von allen Märtyrern der gegenwärtigen Zeit, die in Ländern wie Nordkorea, vielleicht China oder sonst wo islamischen Ländern um ihres Glaubens willen noch umkommen. Und ihr Lieben, wie sieht es mit uns aus? Wir sind zwar Himmelsbürger, aber noch sind wir auf Erden, leben wir in diesem Land, in einer Demokratie und sind es gewohnt, in Freiheit zu leben und uns freier als Christen zum Gottesdienst hier heute Morgen versammeln zu können. Und Gottes Wort auch noch frei verkündigen können. Und das ist immer wieder Anlass zum Dank an unseren Vater. Unserem Vater im Himmel. Denn wir beobachten seit geraumer Zeit, dass bestimmte politische Kräfte Gottes Wort bewusst aus der Öffentlichkeit drängen und dass eine weltliche Gesellschaft die Wahrheit der Bibel nicht mehr hören will und hören soll. Wer sich heute zu Gottes Wort bekennt, es riskiert, dass er mit dem Stein des Rechts kriminalisiert wird. Leider sollten wir damit rechnen, dass solches in Zukunft häufiger vorkommen wird. Das aber alles soll uns nicht daran hindern, an Gott und seinem Wort festzuhalten und es zu verkündigen, weil der Lohn bei Gott besser und größer ist als die vorübergehende gesellschaftliche Akzeptanz. Also der armselige Lohn von den Menschen. Wollen wir also auf unseren Herrn alle Zeit blicken und uns in unserem Glauben und im Vertrauen auf ihn nicht erschüttern lassen, dann werden wir uns denn alle seine Verheißungen, die er uns gegeben hat, sind ein Ja und ein Amen. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther. Obgleich du, O Gott, uns eine Zeit lang Armut leiden lässt, so dass unsere Arbeit ganz umsonst zu sein scheint, so wirst du doch zu deiner Zeit mit deinem Segen zu Hilfe kommen. Du gibst uns dein Wort und tröstest uns damit, dass wir sicher glauben können, deine Kinder zu sein. Und dass wir durch Christus einen gnädigen Gott und Vater im Himmel haben, ja, dass wir selbst die Fischlein sind, die dein Wort wie in einem Netz gefangen hat und die dort vor allem Unglück bewahrt sind. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu, danke dir wieder dir für dein Wort heute Morgen, wie anhand der Glaubenszeugen aus dem Alten Testament uns doch vorgezeigt wurde, was es heißt, im Glauben und Vertrauen auf dein Wort die Wege zu gehen. Und wenn es aus menschlicher Sicht noch so, ja, vielleicht lachhaft oder unsinnig aussieht, doch du hast deinen Plan mit uns, Herr, so wie wir es gesehen haben, in Jericho. Mögen sie auch da gedacht haben, die Soldaten in der Stadt, doch nach kurzer Zeit, nach einer Woche, ist ihnen das Lachen vergangen. Und so wird es auch in dieser Zeit sein, Herr, dass alle, die uns heute verfolgen, die uns lästern, die uns beschimpfen, auch sie werden sich eines Tages dafür bei dir zu verantworten haben. Und Herr, wenn du uns eine Zeit des Leidens auferlegst, so wollen wir das aus deiner Hand nehmen und du wirst uns auch die Kraft geben, diese Leidenszeit zu ertragen. Und auch dürfen wir wissen, dass diese Zeit begrenzt ist und wir eines Tages darauf schauen dürfen, wo wir hinkommen, nämlich zu dir hin, in dein Reich, hin in den Himmel, in der Herrlichkeit, mit dem wunderbaren Herrlichkeitsleib und alle Zeit bei dir sein dürfen. Und es wird keine Träne mehr sein, kein Leid mehr sein, kein Geweine mehr sein. Es wird alles gut sein, weil du da bist, Herr, unser Gott. Und du uns erkauft das Jahr mit deinem teuren Blut. Und deswegen können wir nicht oft genug dafür danken, was du für uns am Kreuz verbracht hast. Amen.